Die Pressefreiheit in der BRD wird von der Regierung zunehmend eingeschränkt. Wer es als freier Journalist wagt, die Regierung offen zu kritisieren, bekommt entweder Besuch von Spezialkräften der Polizei oder wird, wie kürzlich geschehen, von einem deutschen Gericht wegen Majestätsbeleidigung verurteilt, 7 Monate Gefängnis auf Bewährung. Uns, Apolut, wurde erneut das Spendenkonto gekündigt. Wir sind den Regierenden ein Dorn im Auge, machen also alles richtig. Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. George Orwell. Dieses Land soll ganz offiziell kriegstüchtig gemacht werden und dagegen senden wir an. Deutschland muss friedensfähig bleiben. Nie wieder Krieg. Unsere Arbeit, finanziert durch eine breite Community, fühlt sich diesem Credo verpflichtet. Folgt dem Link apolut.net/unterstützen und helft uns wie bisher mit euren Daueraufträgen, damit wir unabhängige Berichterstattung gewährleisten können. Jeden Tag sagen, was ist.
Apolut. Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
IDF-Rebellion oder Iran bombardieren. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Wir beginnen mit einer Ergänzung der Informationen zum Einfluss der Israel-Lobby aus der letzten Woche, berichten dann über die zunehmende Unzufriedenheit in den israelischen Streitkräften und über den Fortschritt der ethnischen Säuberung von Gaza, über Israels Folter, wie Deutschland reagierte, was im Jemen, im Iran, in Syrien und arabischen Ländern passiert. USA und APAC. Das American-Israel Public Affairs Committee, APAC, hatte sich in den letzten Jahren zu einem der größten Geldgeber der gesamten US-Politik entwickelt und allein im vergangenen Jahr unglaubliche 389 Kongresswahlkämpfe finanziert, wie eine umfassende Analyse von The Intercept zeigte. Welchen Erfolg konnte die APAC verbuchen? Am 3. April hatte der US-Senat 2 Resolutionen von Bernie Sanders abgeschmettert, die einen massiven neuen Waffendeal mit Israel verhindern sollten. Und 4 Senatoren, die zuvor für ähnliche Resolutionen gestimmt hatten, hatten diesmal ihre Stimme für eine Israel-Finanzierung geändert. 4 Mitglieder der Democrat Party, die Senatoren John Ossoff, Raphael Warnock, Angus King und Jeannie Shaheen, hatten die Seiten gewechselt. Trotz der massiven Lobbyarbeit der israelischen Regierung in Politik und Medien ergaben Umfragen unter US-Amerikanern, dass zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg die Mehrheit der Menschen nicht mehr hinter der zionistischen Politik und Israel stand. Und dies trotz der enormen Zensur- und Unterdrückungsanstrengungen, welche die letzte und die neue Regierung Trump praktizierten. Zitat: Darüber hinaus hat sich die öffentliche Meinung über Israel in den letzten 3 Jahren verschlechtert. Mehr als die Hälfte der erwachsenen US-Amerikaner, 53%, äußert mittlerweile eine negative Meinung über Israel. Im März 2022, vor dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 und der darauffolgenden israelischen Invasion im Gazastreifen, waren es noch 42%. Laut der neuen Umfrage ist auch das Vertrauen der Amerikaner in den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu nach wie vor relativ gering, 32%. Die Umfrage wurde vom 24. bis 30. März, kurz vor Netanyahus jüngstem Besuch, unter einer landesweit repräsentativen Stichprobe von 3.605 erwachsenen US-Amerikanern durchgeführt. Zitat Ende. Besonders wichtig und angeblich ein Grund, warum TikTok verboten werden sollte, war die Tatsache, wie stark sich die Meinung unter den jungen Menschen zwischen 18 und 49 verändert hatte. Und das waren die Politikmacher und Wähler der Zukunft. Man konnte gespannt sein, zu beobachten, ob APAC in der Lage war, weiter Kongress und Senat zu beherrschen, wenn es um Fragen zu Israel ging, wenn diese Generationen in die Entscheiderpositionen vordringen. Der Stand im Völkermord im April. Seit Israel im vergangenen Monat den Waffenstillstand in Gaza gebrochen hatte, erlebten die Palästinenser Schrecken, die an die ersten Tage des israelischen Völkermords erinnerten, mit mehr als 1.300 Toten und 3.000 Verletzten in den letzten 3 Wochen bis Mitte April. Während Israel massenhaft Zivilisten aus Rafah und Gazastadt in immer kleiner werdende humanitäre Zonen vertrieb, flehten die Bewohner des Gazastreifens verzweifelt um internationale Intervention. Ein amerikanischer Chirurg, der während des Krieges mehrfach als freiwilliger Mediziner in Gaza stationiert war und der Konflikt- und Katastrophengebiete kannte, da er zuvor in der Ukraine, Haiti und Simbabwe ehrenamtlich gearbeitet hatte, erklärte in einem Interview, dass er trotzdem nicht darauf vorbereitet war, was ihn in Gaza erwartete. Insbesondere als Israel im März das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis bombardierte und seinen Patienten im Krankenhausbett tötete. Für Ahmed Nawayach, einen 17-jährigen Palästinenser aus dem Westjordanland Dorf Susiya in Masafer Yatte, war der Erfolg von Kein anderes Land eine Quelle der Freude und des Stolzes. Doch seit der Film Anfang März einen Oscar gewann, hatten Siedler und Soldaten ihre Angriffe auf Susiya und die umliegenden palästinensischen Gemeinden dramatisch verschärft und nun hing ihre Existenz am seidenen Faden. Die abschließende Vernichtung der Gemeinde durch Israel, wie über 1000 zuvor seit der Nakba von 1948, schien bevorzustehen. Das verbotene Wort. Ich hatte schon 2013 darüber berichtet, wie versucht wurde, jede Beschreibung von Israels Gräueltaten sofort mit dem Holocaust-Relativierer oder sogar Holocaust-Leugner-Kennzeichen zu verleumden. Und während in englischsprachigen Medien schon seit vielen Jahren von Gaza als Concentration Camp gesprochen wurde, eine Erfindung der Briten in Afrika, um unliebsame Eingeborene zu kontrollieren und ihren Widerstand zu reduzieren, wagte es in Deutschland niemand, die deutsche Übersetzung in den Mund zu nehmen. Aber angesichts des Völkermordes in Gaza, der offensichtlichen Unmöglichkeit, die Menschen aus Gaza zu vertreiben, entstand im April 2025 eine Politik Israels, die Bewohner in eingezäunte Zonen zu zwingen, wo Hunger und Verzweiflung scheinbar den Rest erledigen sollten. Wie der israelische Journalist Yinon Magal auf X schrieb, Zitat: Dieses Mal beabsichtigt die IDF, alle Bewohner des Gazastreifens in eine neue humanitäre Zone zu evakuieren, die für einen langfristigen Aufenthalt eingerichtet wird. Diese wird eingezäunt sein und in der jeder, der sie betritt, zuerst überprüft wird, um sicherzustellen, dass er kein Terrorist ist. Die IDF werden es diesmal nicht zulassen, dass eine abtrünnige Bevölkerung die Evakuierung verweigert. Jeder, der sich außerhalb der humanitären Zone aufhält, wird mit hineingezogen werden. Dieser Plan wird von den USA unterstützt. Zitat Ende. Und so wagte es eine deutschsprachige Seite, vermutlich erstmalig, eine deutsche Übersetzung zu verwenden und titelte, Zitat, Israels neueste Vision für Gaza hat einen Namen, Konzentrationslager, Zitat Ende. Damit war nicht Vergasung, Verbrennung gemeint, sondern die gezielte Dezimierung einer Bevölkerung mit dem Ziel, sie aus einer Region zu entfernen, wenn nicht durch freiwillige Migration, dann eben durch Hunger, Seuchen, Verzweiflung, notfalls Bomben. Der Artikel erklärte verschiedene Äußerungen von Journalisten und Politikern und schloss dann, Zitat, Wenn man all diese Punkte miteinander verbindet, kommt man zu einer ziemlich eindeutigen Schlussfolgerung. Israel bereitet sich darauf vor, die gesamte Bevölkerung von Gaza durch eine Kombination aus Evakuierungsbefehlen und intensiver Bombardierung in ein umschlossenes und möglicherweise eingezäuntes Gebiet zu vertreiben. Jeder, der außerhalb dieser Grenzen erwischt wird, würde getötet werden und Gebäude im gesamten Rest der Enklave würden wahrscheinlich dem Erdboden gleichgemacht werden. Ohne Umschweife lässt sich diese humanitäre Zone, wie Magal sie so freundlich nannte, in der die Armee die 2 Millionen Einwohner des Gazastreifens einsperren will, mit nur 2 Worten zusammenfassen. Konzentrationslager. Das ist keine Übertreibung, sondern einfach die präziseste Definition, die uns hilft, besser zu verstehen, womit wir es zu tun haben. Ein Alles-oder-Nichts-Prinzip. Der Plan, im Gazastreifen ein Konzentrationslager zu errichten, könnte die perverse Erkenntnis der israelischen Führung widerspiegeln, dass die vielbeschworene freiwillige Ausreise der Bevölkerung unter den gegenwärtigen Umständen nicht realistisch ist, sowohl weil selbst bei anhaltender Bombardierung zu wenige Bewohner des Gazastreifens bereit wären, diesen zu verlassen, als auch weil kein Land einen so massiven Zustrom palästinensischer Flüchtlinge aufnehmen würde. Zitat Ende. Der Artikel untermauerte seine Analyse noch mit weitergehenden Fakten und Äußerungen von israelischen Entscheidern und Analysten. Der Artikel endete mit der traurigen Schlussfolgerung der Situationsanalyse, Zitat, Vielleicht glauben die Regierung und das Militär, dass eine freiwillige Abreise der Bevölkerung des Gazastreifens die Verbrechen Israels auslöschen wird, dass die Palästinenser, sobald sie anderswo eine bessere Zukunft gefunden haben, die Taten der Vergangenheit vergessen werden. Die traurige Wahrheit ist, dass eine Zwangsumsiedlung dieses Ausmaßes zwar praktisch nicht durchführbar ist, die Methoden, die Israel zu ihrer Umsetzung anwenden könnte, jedoch zu noch schwerwiegenderen Verbrechen führen könnten. Konzentrationslager, systematische Zerstörung der gesamten Enklave und möglicherweise sogar eine vollständige Ausrottung. Zitat Ende. Meutern Soldaten in Israel? Anfang April erschienen Meldungen in den sozialen Medien, dass israelische Soldaten angeblich aus ethischen Gründen den Dienst verweigerten, was meist übertrieben war bzw. den Tatsachen widersprach. Allerdings hatte am 9. April der Middle East Monitor berichtet, dass Israel drohte, 970 Piloten wegen Protesten gegen den Krieg in Gaza zu entlassen. Der Artikel erklärte, dass Kommandeure der Luftwaffe gedroht hatten, ungefähr 970 Piloten, Offiziere und Soldaten zu entlassen, sollten diese nicht ihre Unterschriften unter einem Brief zurückziehen, welcher ein Ende des Krieges im Gazastreifen forderte. Daraufhin hätten lediglich 25 ihre Unterschrift zurückgezogen, aber 8 andere seien neu hinzugekommen. Die Unterzeichner des Briefes, darunter auch einige hochrangige Offiziere und Piloten der Luftwaffe, argumentierten, dass, Zitat, die Kämpfe in Gaza politischen Interessen dienen, nicht Sicherheitsinteressen, Zitat Ende. Es war also kein Widerstand gegen den Völkermord, sondern gegen die Entscheidungen der politischen Führung. Mitglieder der israelischen Opposition argumentierten schon länger, dass der Krieg gegen Gaza dazu diene, Premierminister Benjamin Netanyahu im Amt zu halten, damit er sich nicht wegen Korruption verantworten musste. Allerdings waren die Unterzeichner keine Soldaten im aktiven Dienst, sondern Reservisten. Und die Entlassung wäre auch nur eine aus der Verpflichtung der Reservisten, sich aktivieren zu lassen. Zitat: Das Militär entließ am 19. März 2 Reservisten, einen vom Geheimdienst, den anderen von der Luftwaffe, weil sie sich nach Wiederaufnahme der Kämpfe geweigert hatten, am Gaza-Krieg teilzunehmen. Einer von ihnen bezeichnete Regierungsminister und Premierminister Benjamin Netanyahu als schmutzigen Verräter, wie die Zeitung berichtete. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu kündigte letzte Woche an, die Angriffe auf Gaza zu verstärken, da die Bemühungen zur Umsetzung des Plans von US-Präsident Donald Trump zur Vertreibung der Palästinenser aus der Enklave im Gange sind. Zitat Ende. Es gab aber vereinzelten offenen Widerstand gegen die Tötung von unbewaffneten Zivilisten innerhalb der israelischen Armee. Im Januar hatten ca. 200 Soldaten einen Brief an die Regierung geschrieben, in dem sie beklagten, dass sie Dinge taten oder sahen, welche ethische Linien überschritten hatten, weshalb sie den Dienst an der Waffe verweigerten. Analysten erklärten, dass dies nur die Spitze des Eisberges der Unzufriedenheit über das Massaker in Gaza war. Zitat: 7 Soldaten, die sich weigerten, in Gaza weiterzukämpfen, sprachen mit AP und schilderten, wie Palästinenser wahllos getötet und Häuser zerstört wurden. Mehrere berichteten, sie hätten den Befehl erhalten, Häuser niederzubrennen oder abzureißen, die keine Bedrohung darstellten, und sie hätten gesehen, wie Soldaten Häuser plünderten und verwüsteten. Soldaten sind verpflichtet, sich aus der Politik herauszuhalten, und sie äußern sich selten gegen die Armee. Nach dem Einmarsch der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 vereinte sich die israelische Gesellschaft rasch gegen die militante Gruppe. Die Spaltungen in Israel haben im Verlauf des Krieges zugenommen, doch die meiste Kritik konzentriert sich auf die steigende Zahl getöteter Soldaten und die unterlassene Rückführung von Geiseln, nicht auf die Aktionen in Gaza. Zitat Ende. Die Unzufriedenheit über den endlosen Konflikt, der offensichtlich von Netanyahu aus persönlichen Gründen immer weiter herausgezögert wurde, war im April angestiegen. Und aus den 900 Unterschriften waren am 10. April, laut Reuters, schon 1000 geworden. Am 11. April tauchten Berichte auf, dass nun schon 100.000 Israelis angeblich nicht ihren Verpflichtungen als Soldaten der Reserve nachgekommen seien. Israels Folter. Bisher hatten westliche Medien nur wenig über die Foltergefängnisse Israels berichtet, meist mit der Bemerkung, dass die Berichte nicht nachprüfbar seien. Aber am 7. April hatte die BBC das Tabu gebrochen und einen sehr langen und ausführlichen Bericht mit zahlreichen Bildern und Fallbeispielen, welche die Angaben unterstrichen, veröffentlicht. Verbrennungen, Verletzungen, Elektroschocks, Der BBC-Bericht enthüllte, wie grausam Israel palästinensische Häftlinge aus Gaza misshandelte, missbrauchte und quälte. Der Artikel basierte zum großen Teil auf den persönlichen Interviews der Journalisten mit 5 Männern, die auf Grundlage des israelischen Gesetzes über unrechtmäßige Kombattanten festgehalten worden waren. Dieses Gesetz ermöglichte es, Personen, die verdächtigt wurden, ein Sicherheitsrisiko darzustellen, für einen unbestimmten Zeitraum ohne Anklageerhebung festzuhalten. Genau genommen waren es Geiseln, welche von Israel zum Austausch gegen die israelischen Geiseln vorgesehen waren. Die Männer gaben an, man habe ihnen Verbindungen zu Hamas vorgeworfen und wolle Informationen über Tunnel- und Geiselaufenthalt von ihnen erhalten. Die Männer hatten nichts mit den Anschlägen vom 7. Oktober 2023 zu tun. Deshalb waren sie im Rahmen der ersten Phase des Waffenstillstandes im Rahmen des Geiselaustauschs wieder freigelassen worden. Die Interviewten waren nicht wegen irgendetwas verurteilt worden. Zitat: In den Aussagen der Männer heißt es, jeder von ihnen beschreibt, wie er ausgezogen, mit verbundenen Augen gefesselt und geschlagen wurde. Einige berichteten auch, dass sie Elektroschocks erhalten, von Hunden bedroht und ihnen der Zugang zu medizinischer Versorgung verweigert wurde. Andere gaben an, den Tod anderer Häftlinge miterlebt zu haben. Einer sagte, er sei Zeuge sexuellen Missbrauchs geworden. Ein anderer sagt, sein Kopf sei in Chemikalien getaucht und sein Rücken angezündet worden. Wir haben Berichte eines Anwalts gesehen, der 2 der Männer im Gefängnis besucht hat und mit medizinischem Personal gesprochen, das einige von ihnen nach ihrer Rückkehr behandelt hat. Zitat Ende. Der BBC-Artikel stellt dann fest, dass die israelische Armee auf ein ausführliches Schreiben des Senders lediglich erklärte, dass sie, Zitat, Vorwürfe systematischen Missbrauchs von Häftlingen vollständig zurückweise, Zitat Ende. Sie habe aber nicht auf die ausführlichen Beschreibungen reagiert. Aber, so die IDF, einige der Vorwürfe, Zitat, werden geprüft, Zitat Ende. Der israelische Gefängnisdienst IPS erklärte, solche Vorfälle nicht zu kennen. Der BBC-Bericht fuhr dann fort zu erklären, dass zuvor freigelassene weibliche Geiseln detailliert von körperlichen und sexuellen Übergriffen in der Gefangenschaft berichtet hatten. Zurück zu den 5 freigelassenen palästinensischen Häftlingen erklärt der Artikel, dass alle dasselbe Muster beschrieben. Sie wurden in Gaza verhaftet, nach Israel gebracht, um dort zunächst in einer Militärkaserne festgehalten zu werden, bevor sie ins Gefängnis verlegt und schließlich Monate später wieder nach Gaza entlassen wurden. Sie gaben an, in jeder Phase des Prozesses misshandelt worden zu sein. Die Autoren erklärten, dass die Aussagen der 5 palästinensischen Geiseln mit den Aussagen von weiteren mehr als 12 freigelassenen anderen Häftlingen übereinstimmten. Außerdem waren sie im Einklang mit Aussagen von weiteren ehemaligen Häftlingen, welche diese gegenüber der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem und den Vereinten Nationen gemacht hatten. Diese hatte schon im Juli von Häftlingen berichtet, die nackt ausgezogen worden waren, denen Nahrung, Schlaf und Wasser entzogen wurde, die mit Elektroschocks behandelt, mit Zigaretten verbrannt und auf die Hunde gehetzt wurden. Es folgen die Einzelheiten zu den einzelnen Aussagen, welche zum größten Teil durch Verletzungen nachgewiesen wurden. Zitat: Soldaten hätten Reinigungsmittel in einen Topf gemischt und seinen Kopf hineingetaucht, erzählt er uns. Anschließend hätten die Vernehmer ihn geschlagen und er sei auf den mit Trümmern übersäten Boden gefallen und habe sich dabei das Auge verletzt. Anschließend hätten sie ihm ein Tuch über das Auge geklebt, was seine Verletzung verschlimmert habe. Sie hätten ihn außerdem angezündet, erzählte er uns. Sie benutzten einen Lufterfrischer und ein Feuerzeug, um meinen Rücken in Brand zu setzen. Ich schlug wie ein Tier um mich, um das Feuer zu löschen. Es breitete sich von meinem Hals bis zu meinen Beinen aus. Dann schlugen sie wiederholt mit Gewehrkolben auf mich ein und hatten Stöcke dabei, mit denen sie mich seitlich schlugen und stachen, sagte er. Dann übergossen sie mich weiter mit Säure. Ich wurde etwa 1,5 Tage lang damit gewaschen, erzählte er uns. Sie gossen sie mir über den Kopf und sie tropfte an meinem Körper herunter, während ich auf dem Stuhl saß. Schließlich, sagte er, übergossen Soldaten seinen Körper mit Wasser und fuhren ihn nach Israel, wo er im Krankenhaus medizinisch behandelt wurde, unter anderem mit Hauttransplantationen. Der Großteil seiner Behandlung, sagte er, fand in einem Feldlazarett in der Steh-Taiman-Kaserne statt, einem israelischen Stützpunkt nahe Beersheba im Süden Israels. Er sagte, er sei nackt an ein Bett gefesselt worden und habe statt Zugang zu einer Toilette eine Windel bekommen. Israelische Ärzte dieses Krankenhauses hatten der BBC zuvor erklärt, dass das Fesseln von Patienten und das Zwingen, Windeln zu tragen, Routine sei. Zitat Ende. Es folgen Berichte über weitere Methoden des Quälens und Folterns, welche sich der geneigte Leser eventuell im Originalbericht zu Gemüte führen mag. Welche Methoden Menschen erfinden, um Opfer zu quälen, ist wirklich bedrückend. Zum Schluss nur eine Aussage der ehemaligen Häftlinge, Zitat, wir haben uns den Tod gewünscht, konnten ihn aber nicht finden, Zitat Ende. Am 12. April machten erneut Bilder im Internet die Runde, die palästinensische Gefangene zeigten, denen in der Gefangenschaft ein Davidstern als Narbe auf dem Kopf zugefügt worden war. Und zynisch muss man feststellen, damit es gerecht im Kampf gegen den Terrorismus auch wirklich alle Religionen traf, bombardierte Israel am Vorabend des Palmsonntags das einzige christliche Krankenhaus in Gaza und eines der wenigen, die noch wenigstens rudimentär Hilfe leisten konnten. Es war schon im Oktober 2023 von Israel bombardiert worden, wobei mehr als 500 Menschen starben, Patienten, medizinisches Personal und Vertriebene, die Schutz gesucht hatten. Als es daraufhin keinen Widerstand durch die Regierung der westlichen Unterstützer Israels gab, wurden im Anschluss alle 36 Krankenhäuser von Gaza bombardiert. In keinem wurde das behauptete Hamas-Hauptquartier nachgewiesen. Am 13. April dann tauchten Karten auf, die Kill-Zonen zeigten, in denen Israel alles Leben auslöschen wollte. Es wurde deutlich, dass die Menschen Gazas ins Meer getrieben wurden, in Umkehr der Behauptung, Palästinenser wollten alle Juden ins Meer treiben. Aber immerhin gab die IDF Bewohnern der Ruinen von Gaza 30 Sekunden Zeit, um ihre Häuser zu verlassen, bevor sie bombardiert wurden. Wer ist der Feind? Bei der ethnischen Säuberung Palästinas ging es nicht darum, Terroristen und auch nicht Muslime aus dem Land zu vertreiben. Es ging darum, alle Einheimischen, alle denen das Land eigentlich gehörte, aus dem Land zu vertreiben. Das sah man auch Mitte April am Palmsonntag, als palästinensische Christen nur zu einem geringen Teil die Erlaubnis von der Besatzungsmacht erhalten hatten, Jerusalem zu betreten. Dazu passte, dass israelische Soldaten zugaben, Tausende von Gebäuden in Gaza zerstört zu haben, ohne dass es einen militärischen Grund dafür gab. Und nun passierte es weiter, um eine sogenannte Pufferzone einzurichten, berichtete die Washington Post. Der Artikel erklärte, dass, Zitat, im Gegensatz zu vielen anderen Kampfzonen im Gazastreifen die Zerstörung von Infrastruktur und Gebäuden in der Umgebung manchmal nach der Eroberung des Gebiets erfolgte, wenn keine unmittelbare oder konkrete Bedrohung für die Streitkräfte bestand. Zitat Ende. So waren mehr als 3500 Gebäude mit Sprengstoff oder Bulldozern zerstört worden. Israelische Soldaten gestanden auch ein, Zitat, Obstgärten und Getreidefelder dem Erdboden gleichgemacht zu haben, die die Palästinenser einst zum Anbau von Weizen, Gerste, Oliven, Mandeln, Erdbeeren und Zitrusfrüchten nutzten, Zitat Ende. Offiziere erklärten, es sei notwendig, um zukünftige Angriffe wie den vom 7. Oktober zu verhindern. Tatsächlich vergrößerte Israel seine sogenannten Sicherheitszonen, das heißt die Zonen der verbrannten Erde, immer weiter und drängte die in den Ruinen verbliebenen Menschen immer weiter in Richtung Meer. Mehr Informationen darüber findet man in Palestine Chronicle. Hier endet das Format des Podcasts, aber der interessierte Leser findet im Anhang noch einige Informationen über den Stand der Krise im Nahen Osten, wie sich Deutschland verhält, was im Jemen, im Iran, in Syrien und anderen arabischen Ländern passierte. Anmerkung der Redaktion: Alle Links zum Thema finden Sie in der Schriftversion dieses Artikels.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren.
Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.